Also, stell dir vor, du gibst jemandem eine richtig gepfefferte Backpfeife auf die linke Wange. Und zwar so fest, dass sie sofort knallrot wird. Und dann holst du direkt noch einmal aus und verpasst der Person einen Schlag auf die rechte Wange, bis die so richtig fies grün anläuft.
Ein ziemlich brutaler Einstieg, muss ich sagen.
Absolut, ja. Das klingt im ersten Moment nach einer Szene aus einem, weiß nicht, einem schlechten Mafia-Film oder einfach nach schwerer Körperverletzung. Aber auf der stürmischen, eiskalten Ostsee ist genau dieses, ja, dieses völlig skurrile Bild eine absolute Meisterklasse in Neurobiologie.
Richtig. Und genau darum soll es heute gehen.
Wir werden heute nämlich nicht einfach nur über das Segeln sprechen. Wir schauen uns in dieser detaillierten Analyse an, wie du und wir alle unter extremen Bedingungen neue hochkomplexe Fähigkeiten wirklich tiefgreifend erlernen können.
Und dafür haben wir eine wirklich außergewöhnliche Quelle vorliegen. Wir analysieren heute das authentische, handgeschriebene Logbuch eines sogenannten SKS-Ausbildungs- und Prüfungsturns.
SKS, das steht für Sportküstenschifferschein, ne?
Genau. Das ist schon ein fortgeschrittenes Level. Das Ganze fand im Juni 2022 auf einer Yacht namens Kalami Star statt. Und das Dokument liest sich auf den ersten Blick wie ein sehr charmantes Reisetagebuch. Aber wenn man genauer hinsieht, ist es eigentlich eine komplette Blaupause für kognitive Entwicklung unter Stress. Es geht um Krisenmanagement und vor allem um die Frage, wie das menschliche Gehirn Informationen überhaupt abspeichert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir uns jetzt komplett in die Psychologie stürzen, sollten wir kurz die Protagonisten dieses Turns ins Boot holen.
Sehr passendes Wortspiel.
Danke, danke. Also, wir haben hier eine Crew, die sich im Logbuch selbst mit einem Augenzwinkern als Frauenpower hoch drei bezeichnet. Das sind Bettina, Karina und Conny. Ergänzt wird das Team dann durch Peter. Das ist ein recht erfahrener Segler, der seine Partnerin Conny für diese Woche auf dem Wasser quasi rekrutiert hat.
Und dann ist da natürlich noch Ralf.
Genau, Ralf, der Skipper. Er ist Ausbilder und gleichzeitig auch der Chronist dieser Reise. Und es liegt eine Woche voller Theorie, knallharter Praxisübungen, wilden Manövern und, ja, wie es im Seglerjargon heißt, feinstem Hafenkino vor ihnen.
Und ich finde es extrem wichtig zu betonen, warum das für dich als Zuhörer so relevant ist.
Ja, sag mal.
Weil das hier weit über den Segelsport hinausgeht. Das ist eine Meisterklasse darüber, wie wir alle unter Druck Informationen aufnehmen, wie wir sie abspeichern und was am wichtigsten ist, wie wir sie in echten Krisensituationen abrufen können.
Da bin ich voll bei dir. Also lass uns direkt am ersten Abend einsteigen. Die Crew ist nach einer langen, wahrscheinlich extrem erschöpfenden Anreise endlich an Bord. Sie sitzen zusammen und der Skipper erzählt ihnen besagte Geschichte von den Ohrfeigen.
Ja, die Geschichte von Leichtmatrosin Miller N.
Genau. Und das ist im Logbuch wirklich komplett absurd aufgeschrieben. Also pass auf. Diese junge Leichtmatrosin Miller will unbedingt Steuerfrau werden. Und sie verliebt sich unsterblich in den Sohn eines reichen Reeders.
Ein klassisches Drama sozusagen.
Total. Aber der feine Herr beachtet sie gar nicht. Er, und so schreibt es der Skipper wirklich wörtlich, ließ sie Backbord liegen. Smiller ist am Boden zerstört, stürzt sich aus reinem Liebeskummer in die Arbeit, lernt wie verrückt und besteht schließlich das große Kapitänspatent.
Und dann kommt das Treffen, oder?
Ja, als sie dann in voller Uniform vor ihm steht, will der Reedersohn sie plötzlich doch. Er baggert sie an. Aber Smiller, die gibt ihm eben jene gepfefferte Backpfeife auf die linke Wange, die wird rot, und die zweite auf die rechte Wange, die wird grün.
Wahnsinn.
Und seitdem, so die Moral der Geschichte, gilt auf allen sieben Meeren die eiserne Farbenlehre: Rot ist Backbord, also links, grün ist Steuerbord, also rechts.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist der pädagogische Kniff dahinter. Der Skipper greift eben nicht zum trockenen Lehrbuch, um diese absoluten Grundlagen der Navigation zu erklären.
Ja, aber warum eigentlich? Wenn ich mir das überlege, das ist doch eigentlich eine extrem ineffiziente Art der Datenverarbeitung. Rot ist links, grün ist rechts. Das ist ein Datensatz, der passt auf einen halben Post-it-Zettel.
Absolut.
Warum muss unser Gehirn erst einen kompletten mentalen Kurzfilm über Liebeskummer, Rache und, naja, körperliche Gewalt produzieren, um diese winzige Information abzuspeichern? Behandelt unser Verstand nackte Fakten einfach wie unwichtigen Spam?
Das ist eine hervorragende Metapher, ja. Das Gehirn behandelt trockene Fakten extrem oft wie Spam oder zumindest wie so flüchtige Notizen, die jederzeit überschrieben werden können.
Ah, okay.
Wenn du versuchst, dir rein logisch einzuprägen, dass Backboard rot und links ist, landet das im Hippocampus. Das ist unser Kurzzeitgedächtnis. Und der Hippocampus ist wie so ein strenger Türsteher in einem Club.
Der lässt nicht jeden rein.
Genau. Der sortiert sehr rigoros aus, was nicht absolut überlebenswichtig erscheint, weil die Kapazität einfach begrenzt ist. Wenn der Skipper aber diese dramatische Geschichte erzählt, dann aktiviert er die Amygdala.
Das ist das emotionale Zentrum unseres Gehirns, richtig?
Richtig. Wir sprechen hier von emotionaler Kodierung. Die Evolutionsbiologie hat unser Gehirn so verdrahtet, dass soziale Dramen, Gefahr, Rache oder auch starker Humor als hochrelevant eingestuft werden.
Das heißt, die Emotion schmuggelt den Fakt am Türsteher vorbei?
Im Grunde ja. Eine Excel-Tabelle oder eine nackte Vokabel löst diese chemische Reaktion einfach nicht aus. Eine Ohrfeige hingegen schon.
Krass.
Das Gehirn schüttet Neurotransmitter aus, die den Fakt also rot gleich links gewissermaßen in die Festplatte einbrennen. In der Realität auf See, wenn du nachts im Sturm am Ruder stehst und plötzlich ein rotes Licht auf dich zukommt,
da hast du keine Zeit, gedanklich deine Vokabelkarten durchzugehen.
Exakt. Das Wissen muss sofort und instinktiv da sein. Der Skipper umgeht durch diese absurde Story also den fehleranfälligen kognitiven Prozess und verankert das Wissen direkt im Langzeitgedächtnis.
Okay, das leuchtet absolut ein. Die Theorie sitzt also durch Emotionen. Aber Theorie auf einem ruhigen Boot im Hafen ist das eine. Das Logbuch macht an dieser Stelle einen harten Schnitt und wir erleben den Schock der Realität.
Oh ja, der Übergang ist heftig.
Die Crew verlässt die Komfortzone. Während das Thermometer in ihrer Heimat in Berlin entspannte 35 Grad anzeigt, findet sich die Gruppe plötzlich auf der westlichen Ostsee wieder.
Und das Wetter dort war alles andere als sommerlich.
14 Grad, prasselnder Regen, eine massive Dünung aus Nordost. Das bedeutet, lange, schwere Wellen heben und senken das Boot unaufhörlich. Und was macht der Skipper? Er schickt sie nicht unter Deck ins Warme.
Nein, ganz im Gegenteil.
Er lässt sie unerbittlich Manöver fahren. Wände, Halse, beidrehen. Das sind diese Segelmanöver, bei denen das Boot im Grunde durch den Wind gedreht wird oder auf offener See wie eine schwimmende Festung quasi eingeparkt wird. Er lässt sie immer und immer wieder Kreise fahren. Im Logbuch taucht dafür ein sehr passender Begriff auf.
Die Muckibude.
Die Muckibude, genau. Hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn da meldet sich mein innerer Kritiker. Ich lese das und denke mir, warte mal, wir haben hier erwachsene, hochintelligente Frauen an Bord.
Mhm.
Die haben das Manöver am Vorabend am warmen Salontisch absolut logisch verstanden. Wenn mein Gehirn doch die Datenfolge einer Wende besitzt, warum verrät es mich dann plötzlich, nur weil mir kaltes Wasser ins Gesicht peitscht?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist dieses stumpfe, stundenlange Wiederholen von Kreisen im Regen nicht ein unglaublich archaischer, ja fast schon ineffizienter Weg, um modernen Erwachsenen etwas beizubringen? Das wirkt auf mich, als würde das Gehirn da ohnehin nur in den Überlebensmodus schalten und gar nichts Neues mehr aufnehmen.
Dein Kritiker hat insofern recht, als dass reines kognitives Lernen unter diesen Bedingungen tatsächlich stoppt.
Aha.
Aber genau das ist das Ziel des Skippers. Er will weg vom bewussten Denken. Was du beschreibst, das logische Verstehen am Salontisch, das findet im präfrontalen Kortex statt. Das ist unser Arbeitsspeicher.
Okay, zuständig für komplexes Denken und Planen.
Genau. Das Problem ist aber, dieser Arbeitsspeicher ist extrem störanfällig, sobald Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin ins Blut schießen.
Ausgelöst durch Kälte, Lärm, kippende Wellen.
Und Angst. Dann fährt das Gehirn den präfrontalen Kortex dramatisch herunter, um Energie für die reinen Überlebensinstinkte zu sparen. Du kannst dann einfach nicht mehr klar denken.
Weißt du, das erklärt diese wunderbar ehrliche und sehr lustige Szene im Logbuch, wo Bettina am Ruder steht.
Ja, die Situation mit dem Kommando.
Genau. Sie will das Manöver einleiten und muss dem Team einen klaren Befehl geben. Eigentlich müsste sie rufen, neuer Kurs, halber Wind, klar zur Wende.
Mhm.
Stattdessen ruft sie völlig ernsthaft in den peitschenden Wind, neuer Kurs, halber Wind, klar zum Vierteln.
Ja, absolut. Das ist das perfekte Symptom dieser kognitiven Überlastung. Ihr Gehirn wusste rudimentär, da muss ein Begriff her, der etwas teilt.
Halber Wind, Vierteln, irgendwas mit Bruchrechnung, genau.
Der Arbeitsspeicher war durch den Stress der nassen Realität so verengt, dass er aus den verfügbaren Fragmenten einfach kompletten Unsinn produziert hat. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, kommt hier die Begründung für die Muckibude ins Spiel.
Weil das logische Denken ausfällt.
Ja. Man muss kognitives Wissen durch physische Wiederholung in das sogenannte Muskelgedächtnis, das Muscle Memory, überführen.
Das ist dann ungefähr so, als würde dich dein CEO in einem extrem wichtigen High-Stakes-Meeting plötzlich vor allen Leuten mit kritischen Finanzfragen bombardieren.
Gutes Beispiel.
Wenn du da die grundlegenden Excel-Zusammenhänge nicht im absoluten Muskelgedächtnis hast, stammelt dein Kopf plötzlich etwas von Vierteln, anstatt die Bilanz zu erklären.
Exzellente Übertragung auf den Alltag. Genau das passiert. Neurologisch gesehen sorgt die ständige Wiederholung bei Nässe und Kälte für die sogenannte Myelinisierung.
Myelinisierung.
Ja, die Nervenbahnen, die für das Manöver zuständig sind, werden durch jede Wiederholung stärker isoliert. Das heißt, die Signale fließen irgendwann rasend schnell und völlig automatisch vom Gehirn zu den Händen an der Schoth. Die Hände greifen das Seil, der Körper verlagert das Gewicht, ohne dass du noch bewusst darüber nachdenkst.
Ah, okay. Das sture Kreisefahren lagert die Bewegung also in einen krisensicheren Teil des Gehirns aus, damit mein logisches Denken wieder Platz zum Atmen hat.
Richtig. Erst wenn das Wie automatisiert ist, hast du unter Stress wieder mentale Kapazität frei, um über das Wann und Warum nachzudenken. Wahre Meisterschaft in komplexen Umgebungen entsteht erst dann, wenn die Basisfertigkeiten so tief verankert sind, dass Kälte und Angst sie nicht mehr blockieren können.
Das Muscle Memory auf offener See ist also überlebenswichtig. Aber es ist halt irgendwie nur die halbe Miete. Denn draußen auf dem Wasser hast du ja zumindest Platz.
Meistens jedenfalls.
Der wahre Test, ob eine Fähigkeit vom bewussten Nachdenken in den reinen Reflex übergegangen ist, der findet doch erst statt, wenn man extreme, unberechenbare äußere Einschränkungen hinzufügt.
Absolut.
Und das bringt uns zu einem Hafen namens Buxstaken. Das ist dieser Moment im Logbuch, wo wir den offenen Ozean verlassen und M in die klaustrophobische Enge navigieren.
Ein fantastisches Fallbeispiel für situatives Krisenmanagement und Teamdynamik unter Druck.
Die Situation baut sich da ja fast schon filmisch auf. Die Crew nähert sich diesem Hafen, der Plan ist völlig klar. An die Pier fahren, festmachen, Feierabend. Doch als sie in den Hafen einhaufen, riecht es beißend nach Rauch.
Mhm.
Die Pier ist komplett gesperrt, ein Silo brennt, es herrscht phasenweise akute Explosionsgefahr. Überall ist schweres Gerät im Einsatz, Feuerwehr, es ist laut, hektisch und komplett unübersichtlich.
Der ursprüngliche Plan ist in Sekunden Makulatur.
Genau. Sie müssen extrem kurzfristig improvisieren und an einen sehr engen, wackeligen Schwimmsteg in der Marina ausweichen. Um das mal für unsere Hörer greifbar zu machen. Das ist, als müsste man einen vollen Reisebus in einem fremden Land rückwärts in eine winzige Lücke einparken, während das Parkhaus direkt daneben lichterloh in Flammen steht und jederzeit explodieren könnte.
Crew dürfte in diesem Moment komplett durch die Decke gegangen sein. In solchen Situationen verengt sich der Tunnelblick massiv.
Und in diesem Tunnel passiert es dann auch. Peter steht am Ruder und bringt die tonnenschwere Kalamistar eigentlich extrem souverän rückwärts in die Lücke. Die Crew hat die Fender, also diese dicken, luftgefüllten Puffer, ganz tief gehängt, weil der Schwimmsteg so extrem flach über dem Wasser liegt.
Mhm.
Aber trotzdem touchieren sie beim Einparken ganz leicht, wirklich nur mit der gummierten Heckkante, eine fremde Yacht. Eine niederländische Dela.
Ein wirklich minimaler Rempler.
Ja, aber der Stress ist ohnehin schon am Anschlag, wegen des brennenden Silos. Was mich hier aber völlig fasziniert hat, ist nicht der Fehler selbst, sondern wie der Skipper und Peter danach agieren.
Da wird nichts vertuscht?
Gar nichts. Der Skipper geht sofort rüber zu den niederländischen Nachbarn, holt seine Politur aus der Bugskiste und beginnt die winzige Schramme selbst herauszupolieren. Und Peter flankiert das Ganze meisterhaft, indem er mit einer Flasche Rotwein rübergeht, um, wie das Logbuch es nennt, Völkerverständigung zu betreiben.
Die berühmt-berüchtigte Rotweindiplomatie.
Genau.
Das ist weit mehr als nur eine nette Geste unter Seglern. Was wir hier sehen, ist im Grunde ein chirurgischer Eingriff in die Gruppendynamik.
Wie meinst du das? Ein chirurgischer Eingriff durch Wein?
Ja, denn in hochkomplexen, unvorhergehbaren Systemen, sei es jetzt ein brennender Hafen oder ein kollabierendes IT-Projekt im Job, sind Fehler schlichtweg unvermeidlich. Wer absolute Fehlerfreiheit erwartet, bereitet eigentlich nur den Boden für Panik.
Okay, der Rempler war also passiert.
Genau. In diesem Moment stehen die niederländischen Bootsbesitzer kurz vor einem sogenannten Amygdala-Hijack. Ihr Eigentum wurde angefahren, ihr Gehirn will in den reaktiven Kampf- oder Fluchtmodus schalten.
was dann oft in lautstarkem Streit oder juristischen Drohungen endet.
Exakt. Der Rotwein und die Politur fungieren hier als sozialer Feuerlöscher. Durch diese absolute Transparenz, die proaktive Problemlösung des Skippers und die emotionale Deeskalation von Peter signalisieren sie dem Gehirn der Nachbarn, hey, hier gibt es keine Bedrohung, wir übernehmen die volle Verantwortung.
Und das verhindert diesen Amygdala-Hijack.
Ganz genau. Im Management nennt man das Stakeholder-Diplomatie.
Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Es gab auch innerhalb der eigenen Crew überhaupt kein böses Blut. Niemand hat Peter angeschrien, warum hast du nicht besser aufgepasst, du Idiot?
Richtig. Und das ist der entscheidende Punkt für das Lernen überhaupt. Es herrschte absolute psychologische Sicherheit. Ein Team beweist seine Stärke ja nicht durch das Fehlen von Fehlern, sondern dadurch, wie es kollektiv die Konsequenzen managt. Weil Peter wusste, dass er für den kleinen Fehler nicht vom Skipper degradiert wird, konnte er überhaupt erst so souverän handeln.
Hätte der Skipper gebrüllt, hätte das Gehirn der gesamten Crew sofort wieder blockiert.
Absolut. So aber haben sie aus dem Fehler gelernt und am Ende sogar noch friedlich Reviertipps mit den Niederländern ausgetauscht.
Wahnsinn. Wenn der offene Ozean also das Musselgedächtnis formt und der brennende Hafen die Fehlerkultur testet, dann fehlt eigentlich nur noch eine letzte Eskalationsstufe.
Oh ja.
Die absolute Wegnahme jedes doppelten Bodens. Und das bringt uns zum vierten und vielleicht faszinierendsten Segment dieses Logbuchs, der ultimative Test. Wir schreiben Dienstag, den 21. Juni. Es ist die Nachtfahrt.
Und nicht irgendeine Nachtfahrt, das war die kürzeste Nacht des Jahres. Die Strecke geht von Burg Starken zurück in den Heimathafen nach Heiligenhafen. Das sind etwa 11 Seemeilen.
Sie legen um 23 Uhr ab und kommen erst um 02.15 Uhr morgens in tiefster Dunkelheit an. Und hier zieht der Skipper seinen radikalsten pädagogischen Joker. Er lässt den Plotter aus.
Ein mutiger Schritt?
Für alle, die das nicht kennen. Der Plotter ist das moderne digitale GPS-Navigationsgerät. Ein strahlender Bildschirm, der dir auf den Meter genau zeigt, wo du bist. Jeder moderne Segler verlässt sich darauf.
Absolut jeder.
Aber der Skipper schaltet dieses elektronische Sicherheitsnetz einfach nicht an. Carina und Conny müssen das Boot in der stockfinsteren Ostsee ausschließlich nach analogen Leuchtfeuern navigieren. Konkret nach der sogenannten Richtfeuerlinie 305 Grad.
Das bedeutet, sie müssen am Horizont zwei physische Leuchttürme suchen, die genau hintereinander stehen, um zu wissen, dass sie sicher in der Fahrrinne sind.
Genau. Und in dieser pechschwarzen Nacht zitiert der Skipper dann fast schon philosophisch, nur unter hohem Druck entstehen die besten Diamanten.
Ein starker Satz.
Ja, das ist ein starkes Zitat. Aber, also, was bedeutet das alles? Ich muss hier massiv einhaken. Ist das nicht einfach nur arrogante Nostalgie?
Wie meinst du das?
Warum zur Hölle sollte man freiwillig ein hochpräzises Sicherheitssystem abschalten? Ist das nicht so, als würde ich nachts auf der Autobahn das Licht ausmachen, nur um zu beweisen, dass ich das Auto auch blind fühle? Das wirkt auf mich künstlich gefährlich?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Es wirkt auf den ersten Blick tatsächlich riskant. Aber aus der Perspektive der kognitiven Wissenschaft ist dieser Verzicht auf die Technologie eigentlich ein Geniestreich. Es geht hier um die Überwindung des Phänomens der kognitiven Auslagerung, im Englischen Cognitive Offloading genannt.
Kognitive Auslagerung? Das heißt, das Gehirn lagert seine Arbeit an den Bildschirm aus?
Exakt. Unser Gehirn ist ja eine unglaublich energieeffiziente Maschine. Es will Kalorien sparen, wo es nur geht.
Verstehe.
Wenn wir ein GPS-Gerät oder Google Maps einschalten, erkennt das Gehirn sofort, ah, diese leuchtende Box übernimmt jetzt mein räumliches und situatives Bewusstsein. Ich muss mich nicht mehr anstrengen.
Krass.
In dem Moment, wo wir auf einen Plotter schauen, beschneidet das Gehirn buchstäblich die synaptischen Verbindungen, die für die räumliche Orientierung zuständig sind. Er schaltet sie in den Standby-Modus. Wir delegieren unsere Aufmerksamkeit an eine Maschine.
Wir machen uns also auf neurologischer Ebene vorübergehend dümmer, weil wir dem Gerät vertrauen.
Genau so kann man das sagen. Wenn der Plotter an ist, starrst du auf ein digitales Bootssymbol auf einer digitalen Linie. Was du dabei ausblendest, ist die komplexe analoge Realität.
Weil ich nur noch auf den Screen schaue.
Richtig. Du spürst nicht mehr, wie der Wind das Boot leicht seitlich wegdrückt. Du hörst das Rauschen der Wellen nicht mehr als Indikator für Untiefen. Du verlernst, die Entfernungen von Lichtern zueinander physisch einzuschätzen. Die Technik macht uns passiv. Wir konsumieren nur noch Anweisungen.
Und indem der Skipper den Stecker zieht, zwingt er das Gehirn, die Synapsen wieder hochzufahren.
Er erzwingt absolute Präsenz. Wenn das digitale Netz weg ist, schießt das Adrenalin kurz hoch, aber dann schalten die Sinne auf maximalen Empfang. Carina und Conny können nicht mehr passiv auf einen Bildschirm starren.
Sie müssen die Lichter wirklich suchen.
Sie müssen in die reale Dunkelheit blicken, den Rhythmus der blinkenden Leuchtfeuer zählen, die Abdrift am eigenen Körper spüren. Das ist der Moment, in dem das in der Muckibude antrainierte Muskelgedächtnis und das theoretische Wissen über Navigation zu echtem, intuitivem Begreifen verschmelzen.
Wow.
Wenn Sie das Boot nur anhand einer analogen Lichtlinie in die Box bringen, haben Sie sich selbst bewiesen, dass Sie die Welt lesen können, nicht nur ein Display. Das ist der Druck, der die Diamanten formt, der Beweis absoluter Eigenkompetenz.
Das ist ein unglaublich mächtiges Bild. Du beraubst dich deiner digitalen Krücke, um überhaupt erst wieder zu merken, dass du eigene Beine hast, mit denen du laufen kannst. Und das schließt eigentlich perfekt den Kreis unserer heutigen Mission.
Absolut.
Wenn du, unser Zuhörer, der vielleicht niemals in seinem Leben einen Segelschein machen wird, heute Morgen an deinen Schreibtisch gehst, was kannst du aus diesem Logbuch der Calamy Star mitnehmen?
Da gibt es einiges.
Fassen wir das mal prägnant zusammen. Erstens, wenn du komplexe neue Fakten lernen musst, bau dir absurde emotionale Eselsbrücken. Trockene Daten sind für dein Gehirn nur Spam. Die Ohrfeige von Smiller N. zeigt uns, dein Gehirn liebt Drama. Also nutze es, um Fakten am Türsteher des Kurzzeitgedächtnisses vorbeizuschmuggeln.
Ein extrem wichtiger Punkt.
Zweitens, unterschätze niemals den Wert der Muckibude. Wenn dich im Meeting der Stress übermannt, rettet dich kein kognitives Wissen. Du brauchst die sture, ungemütliche Wiederholung der Basics, bis sie im Muskelgedächtnis verankert sind. Nur das hält deinen Arbeitsspeicher frei für die eigentlichen Probleme. Und drittens, Fehler in komplexen Situationen sind unvermeidlich. Wenn das sprichwörtliche Hafensilo in deinem Projekt brennt und du aneckst, geh nicht in die Defensive. Nutze die Stakeholder-Diplomatie.
Genau, die Rotwein-Diplomatie.
Richtig. Absolute Transparenz und ein metaphorischer oder echter Rotwein verhindern den Amygdala-Hijack deines Gegenübers und schaffen psychologische Sicherheit.
Und den vierten, vielleicht entscheidenden Punkt möchte ich dir als Gedankenanstoß mit auf den Weg geben.
Hau raus.
Wir leben in einer Welt, die darauf optimiert ist, uns jegliche kognitive Reibung abzunehmen. KI-Zusammenfassungen, Autokorrektur, Smart-Home-Assistenten und eben omnipräsente Navigationssysteme. Diese Technologien nehmen uns den ständigen Druck ab.
Alles ist bequem.
Genau. Aber wenn wir heute gesehen haben, wie das menschliche Gehirn durch Cognitive Offloading Fähigkeiten abbaut, sobald es sich auf Bildschirme verlässt, dann müssen wir uns fragen, ob diese smarte Bequemlichkeit uns auf Dauer nicht grundlegende Kompetenzen raubt. Wir verlernen das Ringen um räumliches, soziales und intellektuelles Verständnis.
Es ist verführerisch einfach, den digitalen Plotter im Leben immer anzulassen.
Ist es. Aber vielleicht ist heute der Tag, an dem du dich fragst, welchen persönlichen Plotter, welche bequeme technologische Krücke in deinem Arbeits- oder Privatleben solltest du heute einfach mal ganz bewusst abschalten? Wo musst du dich wieder zwingen, in die Dunkelheit zu schauen und die echten analogen Leuchtfeuer selbst zu suchen, um das Steuern nicht zu verlernen?
Eine brillante Frage, um diese genaue Analyse zu beenden. Schalt den Plotter aus, vertraue auf dein Muskelgedächtnis und halte am besten immer eine Flasche Wein für den Notfall bereit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.